Hier ist eine frische Ausgabe von einer Halbzeit mit Ossi. Was haben wir auf der Karte?
Auf der Karte stehen Bitcoins, jede Menge Bitcoins. Auf der Karte steht überraschenderweise der FC Bayern und das sensationelle Pokal aus in Kiel. Die Folgen, das Drumherum, Wolf Fuß war mittendrin im Schneegestürmer, im Autokorso, mit Böllern und im Geisterhotel unterwegs. Wir sprechen aber auch über die Mannschaft der Stunde und Christian Streich, den nächsten Gegner der Bayern, und über Mesut Özil.
Besser geht nicht, Männer, besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Ich sitze in meinem Büro und am anderen Ende der Leitung ist ein Mann, den ihr vermutlich am Mittwochabend bei der größten Sensation seit Menschengedenken gehört habt. Hallo Wolf.
Seit vielen, vielen Jahren. Zurück aus dem ewigen Eis. Mein Name ist Wolf Fuß. Ossi, bevor wir über Fußball reden, erstmal herzlichen Glückwunsch. Er ist frisch gebackener Vater, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe. Seit wenigen Tagen perfekt getimt zwischen zwei Podcast-Einheiten. Es ist ein Mädchen und es ist Liebe. Stimmt's?
Ja, also mehr gibt's nicht hinzuzufügen. Erstmal vielen Dank, Wolf. Es ist alles gesund und munter. Mutter, Kind, wohlauf. Es macht Riesenspaß. Wenig überraschend, wenig Schlaf. Alles, ja. was du angekündigt hast, ist tatsächlich eingetreten und wir haben es wirklich perfekt getimt zwischen zwei Podcasts, sodass ich entspannt jetzt wieder am Mikrofon sitzen kann und mit dir dann über Fußball plaudern kann und über viele andere Dinge, die sich sonst noch so im Leben abspielen, weil ich würde gerne auch noch eine Geschichte loswerden. Das ist für mich die Geschichte der Woche gewesen. Die hat jetzt gar nichts mit Fußball zu tun, aber ich finde sie so spektakulär, dass man einfach nochmal drüber reden muss. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Es geht um einen Deutschen, der sich, glaube ich, sehr geärgert hat in dieser Woche. Vermutlich noch mehr als Hansi Flick und alle anderen zusammen. Nämlich ein Mensch, der 220 Millionen Dollar mit Bitcoins verdient hat. Klingelt da was bei dir?
Nee, bei mir war es die Hälfte nur. Also redest nicht über mich.
Ja, ich hoffe, dass du da cleverer warst als der Kollege, weil der hat nämlich leider sein Passwort vergessen.
Ist echt so.
Ist ohne Scheiß, ist eine Riesengeschichte. Der hat 5 Versuche, um dieses Passwort einzugeben. 3-mal hat er schon daneben gelegen. Und zittert jetzt ein bisschen aktuell, weil es ist tatsächlich so ein Algorithmus eingestellt auf dieser Festplatte, dass bei 5 Fehlversuchen sich die Summe, also die Bitcoins quasi in Wohlbefinden auflösen. Also es ist
im Wohlbefinden und Wohlgefallen. Die Bitcoins gehen wieder dahin zurück, wo sie hingehören, in die ewigen Jagdgründe.
Ja. Und der Kollege hat jetzt sich dazu entschieden, die Festplatte erstmal an einem geheimen Ort zu bunkern und 2 Jahre abzuwarten, in der Hoffnung, dass es dann irgendeinen Hacker auf dieser Welt gibt, der das Ding knacken kann, weil den gibt's aktuell nicht. Und ich habe mich ja in diesen Tagen oft und viel damit beschäftigt, ob ich meine Passwörter im Griff habe und musste feststellen, auch da
nein.
ist durchaus Bedarf zum Nachjustieren.
Auch da hat sich ein namhafter D-Mark-Betrag in Luft aufgelöst, oder wie?
Also 1, 2, 3, 4 ist manchmal doch gut.
Ja. Oh Gott. Ja, das stimmt. Schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte.
Sehr schöne Geschichte.
Sehr schöne Geschichte. Auch traurige Geschichte. Möglicherweise vielversprechende Geschichte.
Vielleicht geht es ja auch gut aus. Ich weiß gar nicht, wenn du auf dem Bitcoins-Markt so aktiv bist mit, 100 Millionen ist ja dann Kinkerlitzchen. Da hast du, kriegst du deine Tennishallen nicht mal warm mit für einen.
Das muss man wirklich sagen.
aber dann weißt du ja wahrscheinlich auch, wie das wie das überhaupt funktioniert mit dem Einlösen. Ich habe keine Ahnung. Also verschwinden die dann im Wert auch möglicherweise? Ich weiß es nicht.
Ich kenne mich im Bitcoin-Geschäft nicht gut genug aus und mir fehlt im Moment auch die Zeit, mir da Wissen drauf zu packen.
Ja, ich bin erstmal vielen Dank, dass du es rechtzeitig geschafft hast und vielen Dank an die, ich weiß nicht, Lufthansa bist du wahrscheinlich geflogen.
Lufthansa.
Ja. Durch einen Schneesturm gestern Nacht noch zurück. Erzähl ja. erstmal, wie war es in Kiel?
Es war unfassbar kalt. Also ich habe ja zwischendurch von der Ostseepeitsche berichtet, die zwischenzeitlich drohte, uns da oben vom Plätzchen zu nageln. Wer jemals in Kiel war, man sitzt als Kommentator auf einer in die Jahre gekommenen Haupttribüne und wir klemmten wirklich direkt unterm Dach, was den Vorteil hatte, dass es zumindest teilweise windgeschützt ist. Wenn allerdings Orkanböen blasen, dann merkst du auch, dass da was bläst. Und es war unvorstellbar kalt. Ich hatte schon kalte Spiele in Burghausen zum Beispiel, also wo mir dann der heiße Tee, den ich vor Spiel bekommen habe, zur Pause gefroren war. Aber das gestern hatte nochmal eine neue Qualität und ich habe wirklich die komplette zweite Hälfte oben gesessen und gezittert.
Hattest du deine Bundeswehrunterwäsche nochmal ausgepackt?
Ich hatte alles an. Problem ist, dass wir auch keine Decken mehr bekommen in Corona-Zeiten. Wir hatten früher, gab es mal so Heizlüfter, die unten an die Füße gestellt wurden. Da ist allerdings mal eine Decke abgefackelt. Daraufhin verzichtet man aus Sicherheitsgründen, also auf den Heizlüfter. Auf die Decken wird jetzt aus Corona-Gründen verzichtet. Und wenn du also mit leichtem Gepäck reist, weißt du im Winter, du musst mal ein langes Unterhöschen einpacken. Aber irgendwann ist auch dann das Handgepäck voll, weil wenn du noch die Fell-Winterstiefel auch noch mit hast und die dicke Winterjacke. Und
den Bärenpelz noch, den du ja sowieso immer, den du ja gerne trägst eigentlich zwischen September und März.
Ja, der wäre es gewesen wahrscheinlich, ja, der wäre es gewesen.
Also da lobe ich mir die...
Du kannst dich halt einfach auch nicht bewegen, weißt du? Ja. Also das ist irgendwann, und wenn die Kälte deine Knochen erreicht, dann kriegst du es nicht mehr raus.
Ja, es ist fies. Es ist wirklich fies.
Und unten findet eine der größten Pokalsensationen der letzten Jahre statt. Weil dass die Bayern gegen unterklassigen Verein ausscheiden, das passiert alle 20 Jahre mal.
Ja, 20
Jahre.
Und das
war so skurril. Ich saß mit dem Rücken, jetzt geht hier der Drucker an. Ich saß mit dem Rücken zu einer Straße, die am Holsteinstadion vorbei geht. Und da war richtig Verkehr und richtig Rabatz. Also da war schon Autokorso, da war der Ausgleich noch nicht gefallen. Ne? Also und Polizei im Einsatz und keiner wusste, was ist jetzt Corona-konform oder nicht. Jetzt auf den ersten Blick sagst du, Mensch, wenn die Leute in ihren Privat-PKWs da draußen rumfahren, und hupen, dann ist da jetzt erstmal nichts virologisch Relevantes oder Belastbares.
Wenn
sie
nicht mit 8 Mann in der Karre saßen.
So, dann, jeder in seinem eigenen Auto sitzt. Es war völlig skurril. Du frierst dir die Nuss ab, unten deutet sich eine Pokalsensation an und du bist in einem vollkommen leeren Stadion. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das zweite Buch jetzt nicht schon rausgekommen wäre, das ist ein Ereignis gewesen gestern mit absolutem Kapitelpotenzial.
Das glaube ich dir komplett.
Es war so abnormal, wirklich. Und dann sind wir da raus um kurz nach 12 und es kam dann ein Blizzard, der wurde immer stärker. Also zum ersten Mal nach Monaten gab es wieder Verkehrschaos rund um ein Stadion. Das hast du ja auch komplett vergessen. Normalerweise Geschirr fallen lassen, Auto, halbe Stunde später, wo auch immer.
Genau. Ja. Ich habe die Bilder gesehen. Da sind ja, ich sag mal, ein paar hundert Menschen haben sich da, glaube ich, versammelt. Ja, Autokorso im Schneesturm, alle mit Maske, Pyros, ja. Böller.
Weltklasse. Ja. Weltklasse. Bei unserem Ablaufredakteur ist unterm Auto ein Böller explodiert. Der hat gedacht, dass ihm der Dacia um die Ohren fliegt, hat er gesagt.
Ja, jetzt mal unabhängig
und
davon.
Und wir tuckern danach mit 40, 50 komplett durchgefroren, tuckern wir über die Autobahn zurück nach Hamburg. in das Hotel, wo wir wohnten, also das direkt am Flughafen, wo es aber nichts gab. Also
wollte sagen, auch Geisterhotel, oder?
Geisterhotel, ja. Jedwede Nahrung wurde uns verweigert. Dann habe ich gesagt, was ist denn mit Lieferando? Ja, da können Sie sich was aussuchen, da können wir Ihnen aber nicht weiterhelfen. Okay, was gibt es denn hier im Flughafen? Keine Ahnung, was da geöffnet hat. Also da wird Service noch groß geschrieben, in diesem ausgesuchten internationalen Vier-Sterne-Haus. Es hatte wahnsinnig viel, also absolutes Kapitelpotenzial,
100%. Glaube ich dir komplett. Das wäre wahrscheinlich eines der längeren Kapitel sogar gewesen.
Absolut, weil man es halt wirklich, also sehr detailliert, und es ist wahnsinnig viel passiert.
Also wir haben mindestens 45 Minuten Zeit, auch wenn wir vielleicht noch möglicherweise über andere Themen reden wollen, aber vielleicht erstmal das Schöne an diesem Spiel, unabhängig davon, ob man jetzt Bayern-Fan ist oder nicht, glaube ich, ist es erstmal schön, dass im Fußball noch solche Sensationen möglich sind.
Total, so sehe ich es auch.
Und wir von unserer Amateurfußball-Initiative GAPFAF haben uns natürlich auch nochmal gefreut, denn wir hatten ja ausgelobt, 50 € pro erzieltem Tor im Elfmeterschießen in dieser Runde zu zahlen. Hat es gestern auch nochmal geklingelt. Das heißt, wir können jetzt froh und stolz verkünden, dass wir 1.650 € spenden und sich jetzt die Clubs unter gapfaf.de/Elfmeter melden können, die durch Corona arg gebeutelt sind und uns ihre Geschichte erzählen können und sich für diese kleine finanzielle Unterstützung bewerben können. Das ist eine tolle Sache, finde ich.
Meine ich auch.
Und dass der FC Bayern ein Elfmeterschießen verliert, ist schon mal die eine Geschichte, dass es überhaupt ins Elfmeterschießen ging, die andere. Und die dritte, dass es in der 5. Minute der Nachspielzeit einen Ausgleich gibt gegen einen unterklassigen Verein. Also es kam ja wirklich vieles und alles zusammen, Wolf, oder? Es hat sich ein bisschen abgezeichnet, dass sowas passieren kann. Dass es ausgerechnet in Kiel passiert, ist vielleicht.
Ich weiß nicht, hat sich das wirklich abgezeichnet? Also,
dass die Bayern jetzt nicht mehr unantastbar waren, hat sich, finde ich, schon die letzten Wochen abgezeichnet.
Ja, also dass eine gewisse Fehlbarkeit durchaus charakteristisch ist für die Bayern der letzten Wochen. Unterschreibe ich, dass sie jetzt bei einem Zweitligisten ausscheiden. Aber das sind halt, wie du sagst, das sind die Momente, der Ole Werner sagt vorm Spiel, 1 von 100 gewinnen wird, das war's halt. Also das passiert halt alle 20 Jahre mal. Und es ist gestern passiert gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft von Holstein Kiel, wo ich sage, Mensch, dann kommt doch in die Bundesliga. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Die Leute sind nett, das Ambiente ist cool, es hat was sehr Ursprüngliches. Und dann die Geschichte mit Finn Bartels, also da passte vieles. Du hattest halt, ehrlicherweise, wenn die Bayern 1-0 in Führung gehen bei einem Zweitligisten, nach, weiß ich, 15, 16 Minuten noch dazu durch ein irreguläres Tor, zwar einen Meter abseits von Gnabry, dann denkst du eigentlich nicht an eine Pokalsensation.
Ja.
Was mich gewundert hat, war, dass sie nach dem 2-1 dann so sukzessive aufgehört haben. Also sich so in den warmen Bus bereits geträumt haben. Mhm. Und dann kam Lewandowski noch und es kam Costa wurde eingewechselt und du hattest eigentlich nicht das Gefühl, und das ist schon ein Unterschied zu den Bayern, auch von vor ein paar Monaten noch oder aus der vergangenen Saison auch, wo du hattest halt nicht das Gefühl, da sind jetzt Leute am Schlag, die nochmal zeigen wollen, dass sie in die Mannschaft gehören. Ja. Also Lewandowski sollte einfach nur ein bisschen aktive Erholung, lass ihn nochmal eine Viertelstunde laufen, dann ist es ein bisschen bewegen, ist alles okay. Und sehr viel mehr sollte es nicht sein. Und die anderen haben es halt auch so gemacht. Mhm. Und dadurch war Kiel immer da. Also die Tür war immer ein Spalt geöffnet. Und dann fällt in der Zeit, wo normalerweise die Bayern ihre engen Spiele zu entscheiden pflegen. Oder zumindest dann vielleicht doch nochmal das letzte Wort haben. In dieser typischen Bayern-Phase trifft Holstein Kiel nach einem Einwurf und wirklich läppsch verteidigt, und das hat diese gesamte Beiläufigkeit der letzten halben Stunde, die Bayern an den Tag gelegt haben oder an den Abend vielmehr, hat es dann auf den Punkt gebracht.
Aber dann wird es doch erspannt, Wolf. Ne? Dann ist, das ist ja schon überraschend, wie du treffend analysiert hast, dass das überhaupt passiert, weil das sehr, sehr ungewöhnlich ist, erst recht gegen eine unterklassige Mannschaft. Ja. Da spielen mit Sicherheit 100 Faktoren mit rein. Dann hast du ja aber noch mal eine halbe Stunde als Bayern zu sagen, okay,
Dann,
Mund abputzen, dann machen wir jetzt halt noch einen und fahren dann halt eine halbe Stunde später nach Hause. So,
Und dann wächst auf einmal deren Torhüter über sich hinaus.
Genau.
Und hält noch 3-4 Dinger.
Ja, also, und die Frage ist, kannst du den Schalter dann auch so in so kurzer Zeit umlegen, ne, unter den Voraussetzungen, die es dann hat, also sprich in diesem Schneesturm gegen einen Gegner, der zu 1000% da ist, in einem Spiel, wo du vorher halt bisschen läppsch warst, wie du es formuliert hast, mit den Spielen, die du in den Knochen hast von den vergangenen Wochen, vielleicht auch mit dem mentalen Thema, was sicherlich eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass du gedacht hast, das machen wir halt hier schon irgendwie und dann passiert halt das, was passiert ist. Und dass dann noch das Elfmeterschießen gewinnst als Holstein Kiel, da
du 6 von 6 gegen den Welttorhüter.
Ja.
Also mit welchem, und die waren alle top geschossen. Ja, waren alle top geschossen von denen. Ich glaube, lieber Gott.
Neuer schon wieder 8 kassiert, habe ich irgendwo gelesen.
als hätten sie sich drauf eingestellt. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Sie haben zu jedem Zeitpunkt, also im Vorfeld und auch zu jedem Zeitpunkt des Spiels daran geglaubt. Und sie haben nie den Faden verloren. Ich hatte das Gefühl, dass der Ausgleich von Bartels, der hatte sich nicht abgezeichnet. Das war eigentlich in der Phase, wo das Spiel total beruhigt war. Die Bayern hatten alles unter Kontrolle. Und dann ist dieses alte Fehlermuster plötzlich wieder aufgebrochen. Langer Ball hinter die letzte Kette im Vollsprint Finn Bartels und Ausgleich. Und Neuer kriegt den ersten Ball aufs Tor und holt ihn direkt raus.
Ja, und Kiel ist plötzlich die Sporthauptstadt Europas. Handball-Champions-League-Sieger Fußball-Champions-League-Sieger-Besieger.
Ein unwahrscheinliches Ereignis für diese Stadt. Und ich habe es gestern auch mehrfach gesagt im Kommentar, wenn hier jetzt noch 15.000 wären.
Ja.
Also das ist ja ein Spiel und auch ein Ergebnis, was ein Verein weiterbringt. Und ich meine, Kiel ist 2017 aufgestiegen in die zweite Liga. Und jetzt sind wir ehrlich, Holstein Kiel koexistiert in dieser Stadt nach wie vor im Schatten des THW.
Absolut.
Aber das sind Momente im Schatten des technischen Hilfswerks. Nein. Komm mir auf. Ja. Aber das sind Momente, wo bei einem jungen Zuschauer so ein Fan-Dasein beginnt.
Wenn du da dabei bist als sechsjähriger Stöpsel, ne, das vergisst du dein ganzes Leben nicht mehr.
Und wo so ein Sponsor in voller Euphorie sagt, kommt, schreib eine Zahl drauf, ich mach's. So.
Genau, also, nach 8 Bier im Wippraum, so, weißt du?
Genau, das sind halt Ereignisse, die einem Verein unglaublich weiterhelfen. Und das hat mir schon sehr leid getan, dass das den Kielern einfach so ein Stück weit abgegangen ist. Von daher fand ich das auch toll, dass ich dann ein Autokorso gebildet habe und ich habe dann gar nicht mehr nachgefragt, ob das jetzt alles Corona-konform ist, was hier passiert, sondern das war einfach aufrichtige, ehrliche Freude über eine fußballerische Sensation. Und das war's definitiv.
Wie hast du so die Nachwehen empfunden? Das finde ich ja auch immer spannend. Gerade so in den jetzigen Zeiten schaut man da natürlich noch umso mehr drauf, was so dann rund um so ein Ereignis, was es ja wirklich war, passiert. Also sprich, was mir aufgefallen ist, du warst im Stadion, also deswegen frage ich. Ich habe keine Bayern gesehen, die gratulieren gegangen sind auf dem Platz. Jetzt kann man sagen, es war kalt, es hat geschneit. Ja, Frage schlechter Verlierer. Dann habe ich das Interview mit Thomas Müller gesehen und muss sagen, da habe ich mich eher über die Kollegin an der anderen Seite des Mikrofons aufgeregt, weil eine Frage zu stellen, wie jetzt die Stimmung in der Kabine ist und dabei, sag ich mal, zu lachen, da kann ich dann die Reaktion von Thomas Müller verstehen, wenn er dann sagt, also warum lachen Sie jetzt? Und sie sagt, ich habe nicht gelacht, doch, haben Sie, das konnte man auch deutlich hören. da ist man als Spieler, hat die Papp auf gut Deutsch gesagt und wird dann noch so ein bisschen witzig lustig gemacht, dass du als Bayern-Spieler mit einer gewissen Hohn und Spott leben musst, glaube ich, das weiß Thomas Müller als Erster. Aber da erwartest du natürlich von einem Journalisten oder einem Reporter in dem Fall nicht, dass er dich auslacht, übertrieben gesagt. Wie hast du es empfunden, so wie hat Bayern sich gegeben im Zuge dieser Niederlage?
Die waren angefasst. Die waren wirklich angefasst, weil das hat wehgetan. Und weil das ist eine Niederlage, die sie nicht mal in ihren kühnsten Träumen ins Kalkül gezogen hatten. Mhm. Und wenn du Hansi Flick gesehen hast in der 94. Minute nach dem Ausgleich, die waren schon mit den Gedanken, was so gleich noch, gleich noch ein Teller Nudeln, schöne Tasse Tee, dann ins Bett und morgen um 5 aufstehen, dass wir vormittags zurückkommen und machen noch ein leichtes Läufchen und dann ist der Rest Donnerstag frei. So, und dann auf einmal regnet es Eiswürfel im wahrsten Sinne des Wortes in der 94. Minute und du sitzt auf einmal da und sagst, okay, ich muss das Spiel nochmal in die Hand nehmen, ganz offensichtlich. Und so ordne ich jetzt auch die Reaktionen ein. Also, das ist... ich hatte den Eindruck, dass sie es auch innerhalb der 2x15 entscheiden wollten. Also sie wollten jetzt nicht auf Glücksspiel gehen. Mhm. Und da ist Gelios halt über sich hinausgewachsen, fand ich, und hat super gehalten. Er war beim ersten Tor, war mit drin, auch wenn es einen Meter abseits war. Also insofern brauchen wir eigentlich nicht weiterreden, aber ansonsten hängt er beim ersten Tor mit dran. Aber hat in der Verlängerung hat er super gehalten und hat die ins Elfmeterschießen gerettet. Und das ist halt eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Das ist das erste Pokalspiel, was sie verlieren seit dem Finale gegen Frankfurt.
Wahnsinn. Und das erste Mal, dass sie gegen unterklassigen Gegner ausgeschieden sind, seit 17 Jahren, glaube ich, wenn ich richtig... Dass sie in der zweiten Runde ausgeschieden
gegen
sind.
Gegen unterklassigen Gegner, das war, glaube ich, Aachen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und,
mit Schlaudraff.
Und zweite Runde war Magdeburg. 2000.
Genau. Ja. Also wirklich, wirklich spektakulär. Und bevor wir jetzt.
Also man darf das jetzt auch nicht so groß machen. So von das wegen, ihr habt nicht gratuliert oder so. Also
ich finde, das gehört dazu, Wolf. Ich finde, in solchen Momenten muss sich zeigen, ob eine große Mannschaft auch eine große Mannschaft ist, wenn es mal in die Hose geht. Also da bin ich.
Du weißt ja, auf dem Platz, die gehen in die Kurve, die anderen gehen runter. So, du weißt ja gar nicht, was in den Kabine, was
deswegen
in der Kabine
frage ich, passiert ist. Ich sag ja nur, was
also
ich beobachtet habe.
Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht. Wir saßen draußen und haben gesendet, bis der Strom alle ist. Und die sind ja erstmal wieder rein. Und wir mussten dann ziehen, ne? Also mussten dann halt quasi überbrücken, bis Interviewgäste wieder raus ins Schneetreiben kamen.
Ja.
Und hatten so Semi-Lust da drauf.
bevor wir darüber reden, was das vielleicht auch für die nächsten Wochen bedeutet und was sich beim FC Bayern ändern muss, müssen wir einmal kurz abgeben in die Werbung.
Ossi?
Was haben wir heute, Wolf? Was haben wir?
Ich habe was Tolles entdeckt, und zwar eine App. Und die App heißt Readly. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was um alles in der Welt ist Readly? Aber Readly bedeutet im Grunde, dass du 5000 Magazine auf einen Schlag hast. Und wir sind im Winter, wir sind im Lockdown. Das heißt, wir haben viel, viel Zeit zu lesen. Also wir haben viel Zeit, auch viel zu lesen. Und diese App bietet dir die Möglichkeit, sämtliche Magazine zu lesen, die du dir vorstellen kannst. Digitalisiert, logischerweise. Und ich habe das mal ausprobiert. Also Sportbild, 442, Bravo Sport ist jetzt eher was für dich. du kriegst es als Familienaccount, kannst du dir das Ding runterholen. 5 Profile insgesamt, du kannst es runterladen, du kannst offline lesen. Also wirklich sämtliche Magazine, die du dir vorstellen kannst.
Und weißt du, was das Geile ist? Es sind nicht nur Magazine, sondern es sind auch Zeitungen dabei. Ich habe zum Beispiel die Welt am Sonntag mit in meinem Portfolio. Ich habe den Reviersport mit bei mir drin. Es ist wirklich mega. Und wie du sagst, gerade zu den Zeiten, wo man aktuell viel Zeit hat, zu lesen und
5.000
für 9,99 Euro im Monat, keine zusätzlichen Kosten, jederzeit kündbar, also von wegen, wer da eine Falle vermutet oder so, in dem Fall, ihr kommt jederzeit aus der Nummer ganz easy raus, wenn ihr keinen Bock mehr haben solltet, aber es ist einfach sensationell, also du kannst so viel lesen, du kannst auch die alten Ausgaben noch lesen, das ist wirklich auch gut. Und wie du, glaube ich, schon gesagt hast, du kannst offline lesen. Also du lädst dir das Ding runter, wenn du im Zug sitzt oder irgendwo keinen Empfang hast, kannst du alles lesen.
Du kommst nicht nur easy raus, du kommst auch easy rein. Ja. Readly.com/halbzeit 1,99 für 2 Monate. Das ist ja überragend.
Werbung Ende. Da sind wir wieder, Wolf. Zurück, ja. Voll im Pokalgeschehen. Lass uns darüber reden, was sich beim FC Bayern ändern muss, beziehungsweise wo die tatsächlichen Probleme liegen. Also eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive hat sich abgezeichnet. So viele Gegentore wie in dieser Saison gab es lange nicht. Es sind mit Sicherheit nicht alle Topspieler auch in Topform. Ich glaube, das ist kann man auch so analysieren. Über die Kaderbreite haben wir in den vergangenen Wochen schon das ein oder andere Mal gesprochen. Du warst immer der Meinung, eigentlich ist der Kader stark genug.
Ja.
Würdest du das jetzt auch noch unterschreiben?
100%. Und das, was die Bayern jetzt im Moment, oder das Päckchen, was die Bayern jetzt im Moment mit sich rumtragen, das ist ja nicht ein Päckchen, sondern das setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Dass der Kader stark genug ist. Es ist der Kader, der im August die Champions League gewonnen hat. Also wo jeder gesagt hat, die sind zu Recht Champions League-Sieger geworden. Man sieht jetzt, also ich muss ein bisschen ausholen, man sieht jetzt, dass alle Top-Clubs in Europa haben im Moment Probleme, weil die Gesamtsituation einfach unberechenbar ist. Und deshalb kommen immer wieder überraschende Ergebnisse zustande. Und das erhöht natürlich den Unterhaltungswert. Ob es die Qualität erhöht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Wenn wir jetzt über die Kaderbreite bei den Bayern reden, wie willst du einen Trippelsieger verstärken? Also kannst du einen Trippelsieger überhaupt noch verstärken? Wenn du ihn verstärken willst, musst du wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Du kannst aber nicht viel Geld in die Hand nehmen im Moment, weil du nicht weißt, wie deine wirtschaftliche Perspektive aussieht, weil du nicht weißt, womit du planen kannst. Also, und das ist ja vollkommen richtige Ansatz, investierst du konservativ mit auf die Gefahr hin, dass du deinen Kader in der Spitze nicht verstärken kannst, dass du ihn vielleicht in der Breite sogar nur bedingt verstärken kannst. Und
ja, aber da muss ich dich einmal unterbrechen, bitte. Wolf. Es sind ja durchaus aus diesem Champions League-Kader auch Spieler gegangen. Also ich nenne jetzt mal einfach Thiago und Perisic, sind jetzt die beiden, die mir anfallen.
Ja.
Die aktuell nicht 1:1 ersetzt worden sind, Stand jetzt.
So, das ist so. Also mit Thiago hat man ein Commitment gefunden. Das war offensichtlich ein Auseinandergehen in beiderseitigem Einvernehmen, in tief empfundener Wertschätzung. Perisic, gebe ich dir vollkommen recht. Sie haben sich mit Bounassar und mit Rocca verstärkt. Choupo-Moting war jetzt gestern wegen Rückenproblemen nicht mit dabei. Also ja, sie haben sich, der Ansatz war klar, eher die Breite zu verstärken als die Spitze, weil Spitze wäre zu teuer gewesen. Wenn du also einen Rechtsverteidiger haben willst, der die Bayern wirklich noch verstärkt, dann bist du ruckzuck bei Trent Alexander-Arnold, der ab 150 plus kostet
Millionen. Wenn du ihn überhaupt kriegst.
Da muss hier der Bitcoin-Meister, muss seinen Code aber ganz schnell wieder finden, damit er den bezahlen kann. Das ist oder der Scheich. Der Scheich kann es natürlich auch.
Denn der Scheich bleibt der
Aber Scheich. Wenn du an solidem Wirtschaften interessiert bist, dann machst du es in diesen Zeiten einfach nicht. Und dann entscheidest du dich für einen 28-jährigen Außenverteidiger von Olympique Marseille, indem du vielleicht was siehst, wo du aber auch eine gewisse Unbekannte hast. Die ist aber dann auch eingepreist. Der kostet halt nur, schlag mich, 8 Millionen oder 10 Millionen oder 6 Millionen oder wie auch immer. Und damit du also du trägst der gesamten wirtschaftlichen Situation ein bisschen Rechnung und gehst sportlich ein Stück weit ins Risiko. Aber auch mit Bounassar kannst du natürlich oder müsstest du eigentlich in Kiel gewinnen.
Ja, und klar, das steht ja außer Frage. Ne? Ich meine, die Debatte, die wir jetzt führen, die geht ja dann nicht darum.
Es ist ja nicht ohne Grund so, dass sämtliche Experten vor der Saison gesagt haben, nach dem Moment eines oder nach dem maximalen Erfolg in der Saison danach ist eine Delle nicht zu vermeiden. So, jetzt, ja, aber wir saßen da und haben gesagt, wann kommt denn die Delle? Es kommt gar keine Delle, ist ja gar keine Delle. Wo ist denn die Delle? Kommt doch keine. Und dann spielen die im November dreimal unentschieden. Das war die Delle. Na, das ist aber doch eine Delle, die meisten gerne hätten.
Mini-Delle.
Ja, so, ja. Und jetzt verlierst du in Gladbach nach 2-0-Führung. Du scheidest aus dem Pokal aus gegen Kiel.
Erster Titel weg.
Mit zweifacher Führung. Erster Titel weg. Ich glaube, dass dieses Ereignis an sich schon dafür sorgen wird, dass sämtliche Sinne jetzt geschärft sind. Es ist für die Bayern, ist der Pokal der unwichtigste Wettbewerb. Der macht dann halt das Triple also den brauchst du halt, um das Triple zu gewinnen. Also da ist jetzt so ein erster Zacken ist jetzt rausgebrochen. Das bedeutet, wenn wir in dieser Saison was gewinnen wollen und die zwei wichtigsten, für uns wichtigsten Wettbewerbe gewinnen wollen, müssen sämtliche Sinne geschärft sein. So, jetzt das ist der erste wirkliche, sichtbare, sportliche Dämpfer, den sie in dieser Saison hinnehmen müssen.
Sie stehen im Champions League. Kannst die letzte eigentlich noch fast mit dazu nehmen, ne? Also die drei Viertel der letzten Saison eigentlich. Ja, ja.
Ja, also das ist der erste wirkliche sportliche Dämpfer, den es unter Flick gibt.
Genau, so kannst du
die Spanne ziehen auf 12, 13 Monate. So, das allererste Mal.
Und jetzt kommt zu allem Überfluss, halte ich fest, am Wochenende, formstärkste Team Europas.
Ja, ich bin
der
da.
Der SC Freiburg.
Ich guck's mir an, ja, absolut.
Du bist da.
Kompliziertes Spiel, ein ganz kompliziertes Spiel.
Also ich finde es wirklich eine bemerkenswerte Aussage, dass der SC Freiburg das formstärkste Team Europas ist, weil es gibt wirklich keine Mannschaft in Europa, die die letzten 5 Spiele gewonnen hat. Was auf deine These einzahlt, dass auch die oder gerade die Top-Teams europaweit aktuell Probleme haben.
Ja.
Ne? Und der SC Freiburg, das steht nochmal völlig auf einem anderen Blatt Papier, dass du sagen musst, was die wieder mal machen, auch wir haben es immer mal wieder angerissen, aber vielleicht müssen wir einfach mal eine Sonderfolge nur über Christian Streich machen und über den SC Freiburg, weil was die da jedes Jahr abfackeln und jetzt auch wieder, das ist einfach, kann man nicht mehr sagen als Chapeau. Ottmar Hitzfeld hat bei mir in jedem Interview, was ich mit ihm geführt habe, glaube ich, immer den Satz fallen lassen, wenn der SC Freiburg in der Bundesliga bleibt, ist Christian Streich für mich der Trainer des Jahres.
Ja.
Und er hat recht.
Ja, definitiv. Definitiv. Das ist eine in sich geschlossene Gruppe mit einem sehr klaren Häuptling, der vorne wegmarschiert. Der hat jetzt, ich habe es vor kurzem wieder in einer Pressekonferenz, wo er das Handspiel erklärt hat, das war verwirrend, das muss man ehrlich sagen. Ansonsten ist er.
Kannst du es nochmal zusammenfassen?
Nein, ich kann es nicht mehr zusammenfassen.
Nein,
ich kann es nicht zusammenfassen, weil er hat 3, 4, also bauähnliche Situationen genannt und das eine war Hand und das andere nicht. Also im Grunde lautet die Interpretation, es ist verwirrend. Ja, es ist wirklich verwirrend. Es ist aufrichtig verwirrend, was da passiert. Er gibt klare Anweisungen. Er hat einen leistungsstarken und leistungswilligen Kader. Das hilft alles. Du weißt immer, Und für die Bayern ist das im Moment einfach schwierig und das hat sich bei Gladbach gezeigt und das hat sich bei Union Berlin gezeigt und das hat sich bei jetzt auch in Kiel gezeigt. Wenn du Mannschaften hast, die sehr nah bei sich sind und auch nicht aus dem Tritt kommen, wenn sie mal ein Gegentor kassieren, dann ist es schwierig, weil das bedeutet, die Bayern müssen 90 Minuten mit voller Haltung durchziehen oder sie führen halt schnell 5-0. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie das Spiel gewinnen. Aber eine Führung alleine reicht nicht aus. um einen Gegner, der sehr stabil ist, zu brechen.
Ja, der auch weiß, dass er nichts zu verlieren hat. Ne? Also,
das kommt ja noch dazu. Ja.
So wie der SC Freiburg, der einfach weiß, wenn er in München verliert oder gegen München verliert, dann ist es normal.
Ja.
Und
Lust aufs Spiel statt Angst vor dem Champions-League-Sieger.
Ja, genau so. Ja. Absolut so. Und dann ist das ein denkbar undankbarer Gegner für den FC Bayern zum jetzigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, ja. Glaube ich, ist es, wie du sagst, nach solchen Ereignissen in München, da hat die Vergangenheit oft gezeigt, die Bayern sind durchaus auch in der Lage, vollem Brett zurückzuschlagen. Absolut. Und jetzt wieder eine Serie von 20 Siegen hinzulegen.
Es ist, ne? Auch, es ist auch durchaus denkbar, dass die Freiburger dass die Freiburger für alles büßen müssen, was in Bayern Gladbach und Kiel und noch der ein oder andere den Münchnern angetan haben. Auch das ist denkbar. Aber es macht es halt jetzt auch für mich als neutralen Kommentator, als neutralen Beobachter, macht dieses Spiel total attraktiv.
Absolut. Und eine der spannendsten Fragen, finde ich, im Fußball, die wurde auch schon 100-mal diskutiert, aber ich finde sie immer wieder spannend. Ich glaube, da wir sie noch nie diskutiert haben, würde ich es einfach gerne nochmal in den Raum werfen. Glaubst du, dass Christian Streich auch bei einem Top-Club funktionieren würde?
Eine spannende Frage. Ja,
finde ich auch.
Gab es nicht vor Jahren zumindest mal das Gerücht, er habe ein Angebot von den Bayern?
Ich glaube ja. Es gab das Gerücht, ja, absolut. Es sollen sogar Gespräche gegeben haben. Und auch bei Borussia Mönchengladbach, das weiß ich sogar, ist der Name durchaus mal diskutiert worden, ja, von Max Eberl. Und jetzt spinnen wir mal weiter. Im Sommer wird ja bei dem einen oder anderen Top-Club möglicherweise ein Posten frei. Bei den Bayern vermutlich eher nicht.
Ja.
Aber sagen wir mal bei möglicherweise in Gladbach oder in Dortmund oder bei Schalke, wenn du die noch als Top-Club, also auf jeden Fall ein großer Club,
ja,
nehmen willst. Wie auch immer. Glaubst du, Christian Streich könnte da funktionieren?
Warum nicht? Also ich muss mit der Gegenfrage antworten, weil der funktioniert natürlich auch deshalb in Freiburg so gut, weil er so viel Lokalkolorit hat und halt zutiefst glaubwürdig. Und er mit dem Verein, er ist eins mit dem Verein. Ne? Wenn er jetzt auf Schalke wäre, wäre er, glaube ich, oder in Dortmund oder bei irgendeinem anderen Club, dann wäre er Angestellter des Vereins. Und in Freiburg ist er der Verein mit voller Entscheidungsgewalt auf sämtlichen Ebenen.
Ja, und vielleicht, das ist möglicherweise ein Grund. Ich finde, dass es durchaus noch ein paar mehr Gründe gibt, die das Ganze in Frage stellen. Also wenn du Christian Streich auch mal erlebt hast, so im Umgang, dann ist das jemand, der sich schwer tut damit, wenn er zu alles und jedem befragt wird, wenn er alles erklären muss, wenn er sich rechtfertigen muss, ist er, sage ich mal, von der Art her so ein bisschen wie Tuchel, der das in Dortmund ja auch, zum Kotzen fand, dass er das da jeden Tag, er sich irgendwie der Journalistenmeute stellen musste und erklären musste, warum er wie trainiert hat und welcher, was jetzt noch gerade in beim DFB beschlossen wurde und was ist eigentlich mit Hallenfußball.
Ja.
So. Ja, und da ist Christian Streich tickt da ähnlich. Also ich glaube, der müsste sich halt, wenn das funktionieren soll, müsste er sich darauf auch komplett einlassen. Und dann geht's weiter, das ist jetzt erstmal die Öffentlichkeitsarbeit, die Medienarbeit, die heutzutage zum Job mit dazugehört. Dazu, und das kann ich zu wenig beurteilen, weiß ich nicht, wie das intern ist. Also wie er ist, wenn er mit ich sag mal, gewichtigen Leuten innerhalb des Clubs zusammenarbeitet. Du hast es gerade wunderbar formuliert, Christian Streich ist eigentlich der SC Freiburg, er ist der Verein. Dem wird ja da keiner was erzählen, was er zu tun und zu lassen hat.
Absolut.
Das wäre aber möglicherweise in Dortmund, Schalke oder sonst wo, wäre das möglicherweise ein bisschen anders.
Total.
Ist er jemand, der mit jemand wie Watzke, Eberl oder so zusammenarbeiten könnte? Das sind, finde ich, die spannenden Fragen. Ne?
Ja. Ja,
gebe ich würde ihn gerne mal sehen.
Ja, ein Versuch ist es wert, aber das würde bedeuten, dass er Freiburg verlässt. Und was müsste passieren, dass er Freiburg verlässt? Also ich glaube, auf Kohle springt er nicht an. Wenn dann müsste ihn was so außergewöhnlich reizen, dass er sagt, das fehlt mir noch. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er auch da sehr genügsam und sagt, wenn er mit Freiburg im bezahlten Fußball aktiv sein darf, ist das das Schönste, was man haben kann im Leben. Und der wohnt 10 Minuten vom Stadion entfernt und vom Trainingsgelände entfernt und muss sich da für nichts rechtfertigen.
Fährt mit dem Fahrrad, ne?
Fährt mit dem Fahrrad und gut. Und erzählt, wird einmal in der Woche befragt und muss nicht alle 3 Tage, wie du sagst, Aufstellungen erklären und Niederlagen und Leistungen erklären, sondern macht das halt und einmal die Woche, hält zur Audienz und das ist eine Stunde jeweils beste Unterhaltung.
Sich beste Unterhaltung, da sitzen auch nur 5 Leute. Ne?
Genau, da gibt's das da ist, wenn, noch da, die Würstchen Kamera, wenn da die Kamera aufzieht, dann siehst du da die 5 Jungs, die da sitzen. Und dann mit dem Schwarzwälder Götterboden gibt es dann, wenn der Scheiße schreibt, dann holt er sich den persönlich und dann stehen wieder alle stramm.
Ja. Ja, und dann stehen die danach eine halbe Stunde und diskutieren bei einer Bockwurst, diskutiert er mit dem Reporter, der irgendwas geschrieben hat, dann nochmal eine halbe Stunde das aus. Das zählt ja auch mit dazu, zu dieser Oase Freiburg.
Genau.
Ne?
Dort,
ich war letztes Mal dort, als ich beim ein Porträt geschrieben habe über den neuen DFB-Präsidenten Jens Keller.
Ja.
Jens Keller sage ich schon, jetzt bin ich komplett verwirrt. Fritzle Keller. Da haben wir auch mit Christian Streich gesprochen nach dem Training. Und das ist ja auch, du kommst da zum Training, da sind 3 Spaziergänger, die da vorbeigehen mit dem Hund raus und dann, gucke ich nochmal eben beim Training zu. Da steht auch kein Journalist oder so. Und der Streich geht dann da runter und der Kollege, mit dem ich da war, der kennt ihn schon ewige Zeiten und dann quatschst du halt da 20 Minuten mit ihm. Das ist mit keinem anderen, wahrscheinlich nicht mal Zweitligisten, auch nur ansatzweise vergleichbar, was ich da für
das
eine
Oase. Das war in Freiburg, war das ehrlicherweise schon immer so. Also ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, da war ich sehr, sehr oft in Freiburg, da war Volker Finke da noch Trainer und hat halt zur Audienz geladen. Da bist du da um 3:30 Spiel, da bist du da um 1 ins Trainerzimmer, hast geklopft, dann hat er aufgemacht, dann gab's, also das ist der stärkste Kaffee, den ich in meinem ganzen Leben jemals getrunken habe, bin da jeweils immer mit Kammerflimmern raus und war euphorisch bis aufgeregt. Jessica Liberts Kollegin war mal mit, die hat den Fehler gemacht und hat den Kaffee mit Milch bestellt. Und jeder weiß, dass Volker Finke keine Milch im Kaffee trinkt. Dann hat er hat aber trotzdem immer nett gefragt, ob jemand Milch möchte. Und in der Erwartung der Antwort, nein, keine Milch, schwarz. Ich wusste das vorher. Jessica wusste es nicht und hat dann also Milch bestellt und bekam. Und dann kam er da mit dem Milchbeutel und es flogen so Butterstückchen raus, weil das war wirklich Milch, die da offen stand und seit Juni 89, ne? Ja. Und dann saß sie da also vor ihrer Tasse Kaffee, ja, das war also dunkles, schwarzer Kaffee und so vier, fünf Butterflocken drin. Das war ungenießbar und er hat halt auch nicht Anstalten gemacht, dann nochmal zu tauschen oder sich zu entschuldigen, sondern er hat sie eher als Affront gewertet, dass man überhaupt bei ihm mit Milch bestellt, wo man da weiß, also der serviert alles, aber keine Milch. Und schon gar nicht im
Kaffee. Hat sie wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr gemacht, vermutlich.
Nee, sie ist dann nicht mehr mitgegangen. Also zumindest nicht mit mir. Aber dann hat er der Hof gehalten und hat halt eine Stunde lang wirklich philosophiert, wie er gedenkt zu spielen. Das war toll. Also es war auch für mich persönlich was sehr...
viel gelernt, sehr, oder?
Ja, absolut, absolut. Und die Freiburger Schule und Auszüge der Freiburger Schule sieht man ja noch heute. Also das Grundprinzip, das war ja die Zeit der Breisgau-Brasilianer, wo die ganzen Willis da gespielt haben unter Volker Finke, also inklusive Tobias Willi und Kobias Willi und Skitis Willi und mein Freund Alexander Jaschwili. Ja.
Und Cardoso war der auch da zu der Zeit?
Cardoso, ja, Ehe ist nichts Gefängnis, ja. Ja.
Genau, Kehl. Ja, cool. große Truppe gehabt. Schmatke war auch noch da? Schmatke?
Nee, Schmatke war da schon durch. Da war dann hier der Zeier. Glaube ich, der Zeier war.
Der Andi. Der Zeier Andi.
Ja. Also es war einfach, das war schon immer und dieser, der Charakter hat sich eigentlich nie verändert. Und das war eine starke Persönlichkeit, die diesen Verein in der Öffentlichkeit repräsentiert hat. Die anderen waren so im Schatten. Wann immer da ein Guter rausgekommen ist, der wurde dann für teures Geld verkauft und die Lücke wurde dann nahezu geräuschlos wieder geschlossen, entweder durch einen kreativen Transfer oder durch einen aus der eigenen Jugend und
Seit Jahrzehnten. Und was da ja auch immer besonders ist, und auch das hat sich bis heute nicht geändert, so nett und liebenswert das da immer ist, wenn du dort zum Training kommst oder einen Termin mit irgendwem hast, beim Spiel ändert sich das komplett. Ne?
Ja, also absolut.
Du kannst jeden Bundesliga-Trainer fragen, wo es am heftigsten zur Sache geht an der Seitenlinie. Ja, da sagt dir, glaube ich, sagen dir 9 von 10 in Freiburg, wenn der Streich da rumfegt.
Genau, so nett ist der nicht. Ehrlich gesagt, ihr stellt ihn immer so nett dar. Der ist eine Furie an der Seitenlinie, ja.
Der hat die Axt in der Tasche, aber definitiv. Ja.
Volker Finke, das war immer lustig, wenn ich dem die Aufstellung, bin ich mit meiner Aufstellung hin und hatte, das war dann wie so ein Spiel. Und wenn ich dann 11 von 11 hatte, hat er drauf geguckt und dann hat er gesagt, völlig falsch, das spielen wir nicht. Ach, sag ich, Mensch, Herr Finke, was machen wir denn da jetzt? Und dann hat er einfach so den einen Stürmer auf die Seite gezogen und den Mittelfeldspieler noch mal einen halben Meter auf die andere Seite und hat gesagt, so, jetzt stimmt's. Da sage ich, aber da war doch richtig. Nee, aber wenn ich so spielen würde, dann könnte ich mich gleich einsagen lassen. Super, das war wirklich super, ja.
Und wenn du welche falsch hattest?
Und wenn ich welche falsch hatte, hatte ich gar keine Ahnung. Natürlich, also das war dann so wirklich gut, dass sie hier sind, dass wir da mit diesem Unsinn jetzt, dass wir diesen Unsinn jetzt mal aufklären können. Also, ja, der ist ja verletzt, der hat sich am Dienstag im Training verletzt. Ja, stand aber nirgends, dass er sich am Dienstag verletzt hat. Und ich wohne 500 Kilometer von Freiburg entfernt. Deshalb sitzen wir hier. Ja, noch Kaffee? Nee. Es geht mir nein, ich brauche keinen Kaffee mehr, es geht mir gut.
Und der Kollege Finke hat ja dann auch, ich weiß nicht, wie lange war er da, 20 Jahre, roundabout, würde ich sagen, ne?
Ja.
Streich ist schon seit langem mit Abstand der Trainer, der am längsten im Amt ist. Ich bezweifle auch, dass er sich nochmal einen anderen Bundesligisten antun würde. Vielleicht, und das als letzte spannende Frage nochmal in den Raum gestellt, Bundestrainer.
Oh.
Die Verbindung zum DFB Freiburg ist hinlänglich bekannt.
Ja.
Jetzt muss man mal gucken, wie lange Fritz Jens Keller noch im Amt ist. Ja. Auch da gibt es am Freitag wieder mal eine mit Spannung erwartete Sitzung. Aber mal ernsthaft gefragt, also Streich ist aber weil auch jemand, glaube ich, der das Tagesgeschäft braucht. Ne? Keiner, der irgendwie alle paar Monate mal um die Ecke kommt.
Ich weiß es gar nicht. Der hat ja auch lange im Verborgenen gewirkt. Also der hat ja auch da lange die Freiburger Fußballschule verantwortet. Ich kenne ihn zu wenig, um das einschätzen zu können, ob er die Öffentlichkeit braucht oder auch ohne ganz gut klarkommt. Also ich würde dazu neigen, dass er auch ohne ganz gut klarkommt.
Aber das hat man witzigerweise ja bei Fritz Keller, wenn man sich mit dem beschäftigt hat, auch wenn es um einen anderen Posten geht, hat man das auch gesagt. Ne? Hat gesagt, der ist da so happy mit seinem Weingut und beim SC und warum sollte der sich diese Mördergrube da beim DFB antun und mit den ganzen Machtkämpfen und Grabenkämpfen und so weiter, der wäre ja verrückt. Am Ende hat er auch gesagt, wenn der DFB anruft oder wenn du diese Anfrage kriegst, das lief ja da ein bisschen anders mit dieser Findungskommission, dann denkst du wahrscheinlich schon drüber nach. Und das Gleiche würde vermutlich auch für Christian Streich gelten.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, dass er jetzt einfach sagt, nee, meine ich, das würde ich ausschließen, ehrlicherweise.
Dass er sagt, mache ich nicht, würdest du ausschließen?
Dass er sofort sagt, weißt du, ohne drüber nachzudenken.
Ja, ach so, nein, also dass er drüber nachdenkt, ist ja klar. Also das ist ja, dafür macht er ja den Job. Also und Bundestrainer ist ja immer noch der größte Job, den du im deutschen Fußball machen kannst. Also dementsprechend glaube ich schon, dass er dann auch mit seiner Familie sich bespricht und das Für und Wider abwägt.
Wolf, da wir schon in der Nachspitze sind, würde ich noch eine Sache gerne machen, die wir zuletzt ein bisschen vernachlässigt haben.
Und Schalke? Schalke hat gewonnen. Ja, wir haben häufig kritisch, auch häufig mit Spitze, über S04 berichtet. Schalke hat gewonnen.
Absolut.
Was hast du? Was hast du?
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal. Wir schauen mal, wie es am Wochenende ausgeht. Nein, ich habe tatsächlich nochmal Reaktionen unserer Hörer gesammelt. Und es war noch nie, wirklich noch nie so ausführlich wie bei der Debatte um Mesut Özil.
Ja.
Und da würde ich einfach gerne nochmal ein paar Leute zitieren. Also es ist ja immer noch nicht klar, wo er hingeht.
Ja.
Ob doch nach Istanbul, Fenerbahce. Du hast es letzte Woche schon in weiser Voraussicht schon kommen sehen, dass Fena auch durchaus noch ein Thema sein könnte. USA nach wie vor ein Thema. Özil hat sich auch selbst dazu geäußert, aber unsere User haben User und Hörer haben sich auch geäußert und sind dazu sehr unterschiedlicher Meinung gekommen. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Der Kollege XC360 hat zum Beispiel gesagt, er war immer nur dann gut, wenn die anderen 10 gut waren. Ist so eine These. Blinking Park 89 hat geschrieben, geiler Kicker, der seine Karriere selbstverschuldet nicht würdig genug beendet wird. Das geht so ein bisschen auf deine These ein, wo du letztes Mal gesagt hast, dass leider das Ende irgendwie hängen bleibt. Ne?
Ja.
Andere, zum Beispiel Kevin Reichelt sagt, eine unfassbare starke Zeit bei Real Madrid, mit ihm die damals beste Offensive Spaniens historisch.
Ja.
Und Kollege Schummel 13 sagte sogar, ganz ehrlich, 2010 war er in meinen Augen der beste Spieler der Welt.
Mhm.
Also man sieht auch da, die Meinungen gehen sehr bewegt, weit auseinander.
Bewegt, ja. Ne? Bewegt genau. Auf jeden Fall den oder die Fußballfans. Ja, aber habe ich jetzt gelesen, dass der DFB nochmal einen Versuch wagt mit ihm? Also genau, zumindest also auf ein Friedenspfeifchen?
Richtig. Fritz Keller hat ihm einen persönlichen Brief geschrieben offenbar und das hat Özil gefreut. Und jetzt gibt es so ein bisschen wieder Kontaktaufnahme. Sie haben sich gegenseitig zum Geburtstag gratuliert mit Olli Bierhoff.
Ja.
Und vielleicht wird ja dann am Ende zumindest noch mal ein Friedenspfeifchen geraucht und es wäre ja auch wünschenswert. Ich habe letztes Mal ja schon meine Meinung dazu gesagt. Also ich glaube, bis Joachim Löw da persönlich zumindest mit im Boot ist, müsste der Schritt von der Özil-Seite kommen, weil da ist wirklich zu viel passiert und dafür kenne ich Jogi Löw gut genug. Er würde es machen, glaube ich, 100% wäre er der Erste, der ihm die Hand auch reicht, aber die ausgestreckte Hand müsste von Mesut Özil kommen in dem Fall, glaube ich.
Aber ist doch schön, das wärmt das Herz, emotionales Tauwetter zwischen DFB und Mesut Özil.
Und wärmend ist ja für dich auch ein gutes Stichwort, während ich mich jetzt mit meiner Tochter wieder zurück ins Bettchen kuschel, musst du weiter und guckst dir an, wie der FC Bayern seine Mini-Krise beendet oder doch in eine größere Krise schlittert gegen den formstärksten Club Europas.
Heute sehr intensiv mit, also heute bedeutet im Verlaufe des Donnerstags und sicher auch am Freitag, sehr intensiv mit dem Sportclub aus Freiburg beschäftigen. Ja.
Wir werden nächste Woche drüber reden, auch über Schalke dann wieder, mit Sicherheit BVB, Leipzig, wir haben ein bisschen was liegen lassen heute.
Es ist ja englische Woche, nächste Woche mache ich Leverkusen, Dortmund nächsten Dienstag. Auch
großes Riesenspiel.
Spiel. Ja, super Spiel. Ja. Vielleicht schneit's ja diesmal drauf. Nicht.
Ha! Ja, du bist ja auch ein bisschen.
Und wenn, weißt du was? Egal. Ich bin mit allen Wettern gewaschen. Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Ich sage Tschüss und Goodbye. Bleibt gesund, werdet gesund, bleibt stabil und bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao, auf Wiedersehen, Wiederhören, bis nächste Woche.